Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch. Das ist Bern einfach vom 28. Juli am Mikrofon diese Woche für euch, liebe Zuhörer, Stefan Miljus, und mein Name ist Gami Lotte. Wir starten direkt mit einer Geschichte aus der Nebelspalter-Redaktion von Alex Reichmuth. Wir erinnern uns zuerst, die Akademie der Wissenschaft Schweiz, die haben vor kurzem einen Bericht veröffentlicht, und das Gremium kommt zum Schluss, dass es kaum realistisch sei, dass in der Schweiz vor 2050 ein neues AKW als Netz gäbe. Und was ist passiert? Ja, Atomstromgegner, die haben den Bericht ja sehr wohlwollend aufgenommen und das in dem Sinn als Bestätigung gesehen, dass eben Kernenergie in der Schweiz gar keine Zukunft hat. Und der Alex Reichmuth, der hat können mit dem Urs Neuer, dem Leiter und Hauptautor von dem Bericht, reden und ihm da doch zwei, drei Aussagen rauslocken. Und zwar das eine ist, Ihr Bericht, der schaut eigentlich nur die Zeit bis 2050 an und trifft eine Aussage in dem Zeitrahmen, also es geht gar nicht um, was danach passiert, also auch nicht um die Frage, ob es nach 2050 das realistisch ist, dass man ein Kernkraftwerk hätte. Er sagt auch, die lange Wartezeit, ja, die sei eben nicht aufgrund von dem Bauprozess, sondern wegen der demokratischen Hürden, die bestehen, und die Frage, ob ein KKW rentabel betrieben werden kann, das wird in dem Bericht in dem Sinn nicht behandelt. Sie machen dazu keine Aussage. Sie sagen einfach, wenn, es ist unklar, ob da die Rentabilität gäbe. Sag jetzt, Stefan, wie siehst du das Interview?
Die Akademie für Wissenschaften, ja, die haben noch schnell angeschaut, klingt unwichtig, klingt gut. Die haben einfach ein bundesrätliches Mandat. Da stellen sich mir schon mal sämtliche Rückenhaare auf, die ich im Alter langsam habe. Sie haben ein bundesrätliches Mandat. Das ist nicht irgendein unabhängiger Think Tank. Das ist mal das Erste. Und ich komme aus dem Bericht gar nicht raus. Ich weiss gar nicht, was die Fragestellung soll. Kann man bis dann das und das? Die Frage ist ja, brauchen wir es oder nicht? Brauchen wir Kernkraft oder brauchen wir sie nicht? Das wäre für mich der Bericht, den man jetzt müsste, mit bundesrätlichem Mandat oder ohne, machen, ganz, ganz dringend. Und dass mir einfach jemand erzählt, wie realistisch das er sich einschätzt, das finde ich relativ sinnlos. Und es hat also ein paar ganz komische Sachen drin in dem Interview. Also natürlich nicht von unserem Alex Reichmuth, sondern vom Urs Neuer, der das Interview gibt. Zum Beispiel, wenn er konfrontiert wird mit der Frage, ja, Solaranlagen, mit dem können wir doch die Winterlücke nicht stopfen, sagt der Urs Neuer. Das stimmt so nicht. Bei Solaranlagen fallen immerhin etwa 30% der Jahresproduktion im Winterhalbjahr an. Also ich rufe an dieser Stelle alle unsere Hörer, die eine Mietwohnung haben, auf, zahlen doch einfach Ende Monat nur 30% von der Miete ein und sagen dem Vermieter, du, es ist doch besser als nichts, 30%. Ich weiss, es lange nicht, aber 30% ist doch immerhin etwas. Das ist natürlich lächerlich. Aber es liegt daran, dass der Auftrag an die Akademie für Wissenschaften offenbar nicht war, um herauszufinden, brauchen wir die Atomkraft oder nicht, sondern nur, wie realistisch ist es. Und mich dünkt der Befund, es sei nicht realistisch, der tut mir relativ politisch gefärbt. Also ich habe ein sehr, sehr grosses Misstrauen gegenüber dem Bericht und damit auch gegenüber der Akademie für Wissenschaften.
Was wir ja schon diverse Mal auch im Nebelspalter ja festgestellt haben, ist, wenn man sich damit auseinandersetzt, wie Kernkraftwerke gebaut werden können, auch in Länder geschaut hat, wo man Erfolg gehabt hat, zum Beispiel Südkorea, ist mehrfach auch ein gutes Beispiel gewesen. Es ist ja nichts Neues, dass die Hürden politisch sind. Und das ist ja eines der grossen Dilemmen, die wir haben in unserer Energiepolitik, dass wir wirklich die Probleme in der, ja, im demokratischen Prozess sehen. Sei es jetzt zum Beispiel bei den Staumauern, wenn man die erhöhen will, wie viele Einsprachen es gibt. Jetzt hat es auch gerade bei der letzten Woche die zwei Initiativen gegeben zu der Windenergie, wo man natürlich auch mehr Mitspracherecht fordert als gemeint, dass man eben nicht über die Köpfe der Leute entscheidet. Und das darf man nicht vergessen. Ja, die demokratischen Hürden sind da, aber man muss ja irgendwie damit können umgehen, weil es kann nicht sein, dass wir auch 2050 immer noch dran sind und sagen, ja, wir haben eben noch nichts durchgebracht, weil es ist immer wieder daran gescheitert. Eine Lösung werden wir ja brauchen. Und das ist das, was mir wirklich fehlt. Man hat eben, wie du sagst, so Randlösungen, ja, die 30%, das hilft mir dann relativ wenig, weil, wenn man das vor allem dann noch auf Solarstrom anschauen, in der Nacht bringt man das ja wie relativ wenig. Darum bin ich immer so dran, dass ich vermisse, wo sind dann wirklich die Lösungen, anstatt dass man ja, die Lösungen, die man präsentiert, die könnten allein nicht funktionieren, gegenseitig schlecht gemacht. Und darum finde ich spannend, du hast ja ein Interview mit dem Christian Imach gemacht, bei Kontrafunk, heute Morgen. Wie sieht er das denn als Energiepolitiker von der SVP?
Ja, er sieht es natürlich auch so und er redet wie immer Klartext. Also die ganze Huhn-Affäre hat ihn jetzt nicht irgendwie zahnlos und zurückhaltend gemacht. Er hat gefunden, Doris Leuthard hege schlicht, und ich zitiere ihn, ich würde das selber nie sagen, Schweizer Volk verarscht. Und er sagt auch, es ist kein Zufall, dass Doris Leuthard sich aus dem Redui zurückgezogen hat als Ex-Bundesrätin und sich auf den Bericht gestürzt hat und sagt, gesehen, wir können ja nicht einmal bis 2050 neue AKW bauen. Er sagt, das sei alles Teil von einer Lobbyaktion von der Anti-Atom-Lobby. Und es ist schon so, wie du sagst, das siehst du auch in dem Interview auf dem Nebelspalter.ch mit dem Urs Neu. Es wird dauernd über die politischen Hürden geredet. Ja, wir haben ja das Atomverbot, man braucht zuerst eine Änderung, man braucht neue Gesetze, dann haben wir Volksabstimmung, das geht alles so wahnsinnig langsam. Das ist so furchtbar schweizerisch. Man müsste vielleicht einfach von hinten her denken. Wir brauchen Lösungen im Energiebereich und es ist eben nicht mein Solarpanel auf dem Dach oben oder das Windrädchen um die Ecke, sondern es müsste die Atomkraft sein. Und dann muss man sagen, wir brauchen es, also brauchen wir es möglichst schnell. Und wir erinnern uns zurück an die Corona-Zeit. Ich weiss nicht mehr, über ein Dutzend Mal Notrecht. Ich weiss nicht, aber ich habe das Gefühl, Notrecht wäre in der Energielage schon fast plausibler als in der Corona-Zeit. Also man kann Sachen verschnellern, wenn man sie politisch will. Aber Frau Leuthard will nicht, weil das würde ihr Lebenswerk zerstören. Ganz viele andere wollen nicht. Ich glaube, die Akademie der Wissenschaft will heimlicherweise auch nicht. Wenn man nicht will, dann geht es langsam. Wenn man möchte, geht es schneller. Wir haben gewisse Strukturen, wir haben ein politisches System, das relativ langsam malt. Aber wenn man möchte, dann geht es schneller. Und der Christian Imach hat wirklich das Gefühl, das wird jetzt einfach hintertrieben. Unter anderem mit dem, wo Doris Leuthard aus der Versenkung holt und schwätzen lässt, dass sie quasi sagt, seht ihr, es ist nicht möglich. Und er hat natürlich recht, Huenin oder er hat recht, dass du nicht als Bundesrätin kannst den Atomausstieg beführen und nachher gehen und sagen, ja, wir können doch gar kein schnell Atomkraftwerk aufstellen. Ja, danke Doris, wegen dir nicht, also unter anderem. Also von dort her tönt es wirklich alles sehr, sehr fischig.
Vor allem, wenn man dich in die politische Ebene anschaut, ich habe das Gefühl, und ich bin hier erstaunt darüber. Wir haben schon gewisse Forschung gemacht, auch bei Politikern aus der Mitte, die in einem gewissen Mass ja zugeben, dass die Energiestrategie gescheitert ist. Ich habe das Gefühl, der Ton wird immer schärfer, dass da langsam auf der bürgerlichen Seite immerhin irgendein Konsens möglich ist. Aber es sind wirklich grosse Fragen, die man beantworten muss. Dann auch im Zusammenhang mit dem Stromabkommen, wo mit den neuen Verträgen zwischen der Schweiz und der EU ja auf dem Tisch liegt, wie das wird rauskommen. Und die Energiepolitik, oder? Das wird so ein wichtiges Thema in den nächsten Jahren für uns. Und darum finde ich es ja umso schwieriger, wenn man dann die Berichte hat. Und ich habe auch noch mal ein Zitat ein bisschen rausgesucht. Wenn man die Berichte hat und nachher ist die Aussage, ja, der Bericht, der ist nicht da, um eine Empfehlung für AKW bauen oder dagegen zu geben, dann frage ich mich, für was ist denn eigentlich der hohe Bericht da? Es tut mir leid. Aber wir bräuchten jetzt, wenn überhaupt noch Bericht, dann sollte ich sagen, das ist die Lösung, so müssen wir es angehen und dann ist es realisierbar. Aber wir machen lieber etwas, wo wir nachher bloß niemand eigentlich hässig machen und der Bericht eigentlich gar nicht aussagt. Finde ich doch recht amüsant.
Ja, wir können ja auch ab dem Winter einfach Bern einfach in Form von Tontafeln mit eingekämmerten Schriften unseren Hörern ausliefern, falls es mit dem Strom nicht mehr klappt, ist ganz easy.
Ein weiterer staatlicher Bereich, wo es eben auch nicht so funktioniert, wie es sollte, ist die Post. Und die liberale Denkfabrik Avenir Suisse, die hat heute ein Positionspapier zur Modernisierung von dieser Grundversorgung von der Post publiziert. Und das Ziel müsse sein, dass die Post eine finanzielle Tragbarkeit hat und aber auch die Frage stellen nach der gesellschaftlichen Relevanz von der Grundversorgung. Und es ist ja so, seit dem Jahr 2000, die Briefmenge, die ist rückläufig in der Schweiz. Und man geht davon aus, dass bis 2030 jeder Schweizer nur noch 100 Briefe pro Jahr wird bekommen und mehr Pakete. 2000 sind es noch 400 Briefe pro Jahr gewesen. Und darum meint Avenir Suisse, dass die tägliche Zustellung von Briefpost gar nicht mehr nötig wäre. Man könne ab 2030 zum Beispiel B-Post als Standard einführen und festlegen, dass es einfach eine minimale Zustellfrequenz von zweimal pro Woche gibt. Wie siehst du die Vorschläge?
Ich bin ein bisschen hin und her gerissen irgendwie. Ich selber komme nicht mehr wirklich viel Briefpost über. Ich komme eigentlich nur Rechnungen über. Zweimal pro Jahr vielleicht noch etwas von der Staatsanwaltschaft, wie man wieder irgendeinen durchgeknallten Link hat, wollen anzeigen wegen irgendeinem Artikel und dann wird immer das Verfahren eingestellt und dann werde ich darüber informiert. Und das war's dann eigentlich. Und nur eine Ladung Spendenbrief. Also ich bin ziemlich digital unterwegs, sehe aber auch Leute, die sagen, nein, ich habe gerne irgendetwas in den Fingern, wir müssen die auch berücksichtigen. Im Tagi, wo der Vorschlag, vor allem in der Swiss, diskutiert wird online, hat es ganz viele Leute, die den Service Public ins Feld führen und sagen, hey, wir sind doch stolz auf unseren Service Public. Da bin ich irgendwo hin und her gerissen, aber dass man irgendwann muss am Rädchen schrauben, wenn einfach das Verhalten der Leute völlig anders ist, das scheint mir klar. Und ich habe nicht viel Post, wo es darauf ankommt, ob ich sie heute am Montag oder am Freitag überkomme, muss ich auch dazu sagen. Zahlt Rechnungen sowieso nie pünktlich, spielt mir keine Rolle. Von dort her glaube ich auch, dass es, und da verstehe ich Kritik nicht, die zum Teil bei den Lesern auch durchdringt, auch wenn ihr es wisst, dass sie so eine neoliberale Geschichte, die da den Staat zerschlagen wollen. Auch wenn ihr es wisst, ist eine Denkfabrik. Die müssen vorausdenken. Die müssen uns mal sagen, wo läuft es hin und wie könnte es allenfalls in Zukunft aussehen. Das ist ihr Job. Und im Unterschied zu der Akademie für Wissenschaft, glaube ich, machen sie das eben ohne, dass da Steuergelder reinfliessen. Von dort finde ich es einen guten Denkanstoss. Ob es denn genauso rauskommen muss, ist die andere Frage.
Ich muss immer da bei diesen Postthemen ganz vorsichtig sein, weil mein Vater arbeitet bei der Gewerkschaft von der Post. Aber die hören wahrscheinlich nicht Bern einfach. Das ist das einzige Gute, dass ich mich noch hinter dem verstecken kann. Es ist aber schon für mich wichtig, dass man eine Diskussion führt über, ja, was soll die Post überhaupt machen? Sie hat ja das Monopol auf Brief. Die Tatsache ist jetzt einfach, dass wir uns in einer Gesellschaft entwickeln, wo das immer weniger wichtig wird. Dafür Paket. Dort haben wir aber grundsätzlich einen liberalen Markt. Es gibt unterschiedliche Angebote, wenn es um Paket geht. Bei den Brief ist es halt einfach nicht so. Und dort, wo ich immer so ein bisschen vorsichtig bin, ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen ja, so die heilige Kuh, oder? So die Grundversorgung, der Service Public, dass du dort ganz viele Leute hässig machst. Aber wenn du dann ein Gespräch führst mit denen und sagst, brauchst du dann tatsächlich jeden Tag auch die A-Post? Bist du davon wirklich so betroffen, dass du das jeden Tag bei dir im Briefkasten hast oder das kannst versenden? Und ich habe das Gefühl, wenn wir ein bisschen ehrlich mit uns wären, ist die Tatsache eben schon ein bisschen andere, dass es lange, dass wir zweimal pro Woche Post bekommen. Ich glaube, für meine Nerven wäre es auch besser, weil ich mich nicht jeden Tag aufregen, sondern nur noch zweimal in der Woche. Aber ich habe den Eindruck, vor allem wenn es ins Parlament kommt, voraussichtlich im Herbst, dass es wieder eine sehr emotionale Diskussion wird um das Wesen von der Schweiz, den Service Public und mehr, wie wir uns wollen sehen und haben, als was wirklich vernünftig ist. Darum habe ich das Gefühl, man tut dann den Avenir Suisse relativ schnell Unrecht, anstatt ehrlich und offen auch die Vorschläge zu diskutieren.
Es braucht einfach auch einen Schuss Kreativität. Du solltest nicht nur abbauen, sondern solltest dir überlegen, was stellst anstelle von dem an. Also es gibt ein Beispiel, bei uns hat man irgendeine Poststelle aufgehoben, weil einfach die Frequenzen nicht mehr genug sind. Und jetzt ist es so ein Dorflädeli, wo die Postdienstleistungen macht. Was für mich bedeutet, dass ich 7 Tage in der Woche bis am Abend um 9 Uhr, solange hat das Ding offen, kann meinen Eingeschriebenen abholen oder mein Zalando-Retto-Päckchen von meiner Frau Retto bringen oder was auch immer. Das sind sogar gesteigerte Zulaufzeiten an einem guten Standort. So funktioniert es, so nimmt man niemandem etwas weg. So machst du vielleicht auch noch Überlebenshilfe zu einem kleinen Lädeli. Das sind durchaus sinnvolle Modelle. Einfach runterfahren, ohne etwas entgegensetzen, da ist halt ein bisschen problematisch. Und ich bin bei der Post, das ist so ein Riesenbetrieb, ich bin haben nicht so ganz optimistisch, ob die Kreativität aufbringen. Ich finde es übrigens auch lustig. Jetzt, die Post selber jammert immer über den Rückgang an Briefpost und sagt, man könnte das so lang, nicht mehr lange aufrechterhalten. Jetzt habe ich einmal in der Ferie, kennst du das auch, es gibt so eine App, wo du kannst ein Foto machen und dann eine Postkarte verschicken aus dem Handy raus mit dem Bild.
Ja.
Das ist noch ganz praktisch. Habe ich das einmal gemacht und seither werde ich belästigt mit SMS und Mail. Sie sollen doch mehr so Dinge schicken. Also jetzt wollen sie wieder mehr Post. Also ich komme auch nicht raus. Also weißt du, irgendwie bauen sie ab oder wollen sie irgendwie einfach irgendwie noch knapp überleben, indem die Milius jetzt alle Woche irgendwie eine Ferienpostkarte schickt. Also es ist alles so ein bisschen unklar. Und ich finde es einen guten Denkanstoss. Und dazu kommt noch ein Thema von der Zustellung von der Tageszeitung, wo man auch ehrlich mal sagen, was man heute definiert, ist in ein paar Jahren wahrscheinlich obsolet, weil sich das Wesen von der Tageszeitung sowieso auch wieder verändert, aus ganz anderen Gründen. Vielleicht haben wir irgendwann schlicht und einfach keine Tageszeitung mehr in gedruckter Form. Also von heute ist es gut, wenn man weiter einfach immer darüber nachdenkt, wie sich das weiterentwickelt.
Wir kommen zum nächsten Thema, und zwar geeinigt haben sich im Zollschritt die EU und die USA. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der US-Präsident Donald Trump, die haben sich in Schottland auf dem Golfplatz von Donald Trump getroffen. Und wir wissen, dass jetzt die USA wird auf Güter aus der EU ab dem 1. August einen Basiszoll von 15% erheben. Dann zusätzlich kommt dazu, dass Firmen aus der EU sollen Energie aus den USA im Wert von 750 Milliarden Dollar kaufen und zusätzlich 600 Milliarden US-Dollar in die USA investieren. Umgekehrt werden Zölle für die US-Produkte in der EU weitgehend abgeschafft. Und was ich sehr, sehr spannend finde an dem Ganzen, die EU, die hat sehr, sehr lang gehofft, dass ein Deal in greifbarer Nähe sei. Und man sei anscheinend sehr schockiert gewesen, wo dann die von der Leyen von Donald Trump einen Brief bekommen hat, dass er ihr mit 30% Zoll droht, würde sie nicht bis zum 1. August da ein bisschen einlenken und vernünftig werden. Und gleichzeitig, wenn man auch anschaut, was haben Kommissionsvertreter gesagt, die haben lang betont, dass man einen Zoll von 10% nicht für akzeptieren. Und jetzt hat man es auf dem Tisch, die 15%. Und ich habe den Eindruck gehabt, die Meinungen sind so ein bisschen durchgezogen. Du?
Also zuerst einmal für die, die uns auf YouTube als Video schauen, lupfe ich da natürlich gerade meine Trump-Tasse, meine Trump-Kaffeetasse und Trink von Donald. Mich hat die Zollgeschichte fast weniger interessiert als drumherum. Weil, also du hast es schon richtig gesagt, Frau von der Leyen ist auf Schottland auf den Golfplatz pilgert. Ich meine, das ist ja ein herrliches Bild. Sie bestellt nicht den Donald Trump nach Brüssel irgendwie und er muss da ankommen. Nein, sie fährt zu ihm und hat wahrscheinlich nur eine Golfschule montieren und zu ihm irgendwie als nächste Loch laufen. Das ist ein herrliches Bild. Also der Mann hat Hosen auf, sicherlich nicht Frau von der Leyen. Und das andere ist auch das mediale Verhalten. Vor dem Durchbruch in dieser Zollgeschichte, magst du dich erinnern, da hat es geheissen, die Welt brennt und der Donald Trump geht auf Schottland golfen. Unglaublich, skandalös, so viel Brandherd und der golft ein bisschen, also der macht ja gar nichts. Und jetzt hat er etwas, wo Frau von der Leyen selber als grössten Deal in der Geschichte bezeichnet, mal nebenher, während er zwei Abschläge übt, wahrscheinlich, oder? Das ist unglaublich. Und auch sonst heute sind die Medien voll neben dem Zollthema, schreibt CA Media heute zum Beispiel, was ich auf Donald Trumps Golfplatz in Schottland über ihn erfahren habe. Wütende Trump-Gegner sich jetzt dort auftaucht. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nicht alle Nachbarn freuen sich darüber, dass der Donald Trump am Golfen sei. Also, sie hacken immer noch auf ihm um, statt einfach in die Thematik hineinzugehen, dass jetzt die Zollgeschichte einen weiter grossen Schritt gemacht hat. Man kann Zoll grundsätzlich etwas Schlechtes finden. Es gibt viele Leute, die einfach sagen, jedes Prozent Zoll ist daneben, das kann man machen. Donald Trump schützt die Interessen von seinem Land, ist legitim. Und jetzt geht etwas und er hat einfach wieder alle Fäden in der Hand. Das ist das, was da dazu zu sagen ist. Und er lässt die Leute zu sich bitten und nicht umgekehrt. Grosses Kino.
Grosses Kino ist für mich auch wieder Elisabeth Schneider-Schneider gewesen. Sie hat auf X uns wieder informiert, was sie dazu haltet. Und ich liebe ihre Tweets. Das gibt immer wieder etwas her. Und sie kritisiert Partnerschaft, oder? Wenn man Partnerschaft hat mit den USA, das sagt dann eben ganz schlecht. Die EU schluckt die 15%, der darf sich noch bedanken. Aber wir müssen das ja dann anschauen, der Deal zwischen der Schweiz und der EU, die neuen Verträge, das sei eben Zusammenarbeit statt Zwang. Da hat man das Mitspracherecht statt Strafzölle. Es geht um Interessenwahrung statt Unterordnung. Und wer eben echte Souveränität will, der setzt sie auf Verhandlungen, nicht auf Illusionen. Und dann muss ich auch sagen, also zuerst mal, die EU hat sicher auch mit den USA verhandelt und nicht einfach Ja und Amen gesagt. Und haben wir die gleichen Verträge gelöst? Also keine Strafzölle? Nein, bei uns heisst es einfach Ausgleichsmassnahmen. Ist ein anderes Wort für das, was wir dann auch werden bei anderen entscheiden, die halt nicht das sind, was die EU will, werden bestraft werden. Unterordnung ist es so, ist es aus meiner Sicht. Natürlich, wenn man die ganze Frage von der Souveränität anschaut und die Frage, ob da wirklich unsere Interessen gewahrt worden sind, kann man sicher in den Raum stellen. Und darum muss ich sagen, es ist immer wieder herrlich, wenn man auf ihr X geht und dann sieht, dass sie alles, aber auch nur alles findet, um die EU-Verträge irgendwie anzuwerben bei den Leuten.
Frau Schneider-Schneider braucht, glaube ich, mal einen Paartherapeut, der ihr erklärt, wie eine gute Beziehung funktioniert. Sie hat einfach das Gefühl, weil die EU immer so samtpfötig rumläuft und man sich gegenseitig Honig ums Maul schmiert und so, das ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Und der Trump ist halt der einem einen vor den Latz knallt und das ist dann ganz böse. Also ich in einer Beziehung, ich muss sagen, mir ist lieber, meine Frau schlägt mal mit der Faust auf den Fuß auf den Tisch und dann ist klar, was ich wieder falsch gemacht habe, statt dass man uns wochenlang irgendwie umgarnen, ja, und irgendwann klopft. Und das, was Donald Trump macht, ist einfach eine ehrliche Beziehungsarbeit. Er sagt, schau, ich will da und jetzt gibt mir den Gegenvorschlag, dann reden wir darüber, aber da ist es. Und bei der EU kommt alles so, wirklich so samt über, aber wie du richtig sagst, in den Verträgen kommt dann der Dampfhammer. Und ob sie es nicht merkt, oder ob sie es merkt, aber nicht zugibt, weiss sie nicht. Aber es ist nicht so, dass das so eine tolle Beziehung ist, auf gegenseitigem Respekt aufbauen zwischen der EU und der Schweiz, gemessen an den Papieren, die jetzt auf dem Tisch liegen. Sondern da ist ein ganz klares Machtgefälle, wo sie ausgespielt werden. Und nur weil Frau von der Leyen lieb lächelt und der Donald Trump halt vielleicht einmal das Gesicht verzieht, das heisst, es sagt nichts aus über Beziehung in diesen Vertragsgesprächen. Also mir ist es wirklich lieber, ein Verhandlungspartner wie Donald Trump, wo man gerade sagt, was er will, ist mir viel lieber als so eine hinderlistige Art und Weise, wo man uns umgarnt und uns sagt, wie toll dass wir sind, aber unterm Tisch durchschiebt man dann den Dampfhammer.
Wir kommen noch zum letzten Thema vom Tag, und zwar, wir müssen ein Fazit ziehen zu dieser EM. Gestern Abend haben die Engländerinnen gesiegt, sind jetzt Europameisterinnen, und was man kann sagen, es war ein Fanrekord gewesen, also noch nie haben so viele Fans das Spiel der Nationalmannschaften während einem EM-Spiel besucht. Es waren 31 Spiele in 8 Stadien. Und wenn man die Medien anschaut, dann ist es durch und durch ein positives Fazit. Oder, Stefan, du hast dir das nämlich genauer angeschaut.
Ja, ich bin jetzt wahrscheinlich wieder der Obermisanthrop, der alles schlecht redet. Nein, mit mir war es too much gewesen, ehrlich. Ich mache die Medienkolumne vom Dienstag zu dem Thema. Logisch hat es neue Rekordzahlen gegeben in den Stadien und vom Fernsehen, weil du bist ja dem Anlass, du hast dem nicht ausweichen können. Das ist ja mit dem Brecheisen ist da ja vor der Latz geknallt worden. Dass jetzt gerade Fußball-EM ist. Ich persönlich habe einfach die begeisterte Euphorie, die verbreitet worden ist via Medien, ich habe die nicht gemerkt. Am Stammtisch hast du nicht darüber geredet, wer gestern geshootet hat. Und wenn du jetzt eine Strassenumfrage draussen machen würdest, wer Frauenfußball-Europameister geworden ist, ich bin nicht so überzeugt, dass von 10 Leuten 8 könnten sagen, dass England gewonnen hat. Ich bin wirklich nicht überzeugt. Ich glaube, es ist wirklich ein medialer Hype gewesen, der nicht in einer Relation steht zum echten Interesse. Und das ist nicht ganz fair, weil die Frauen haben viel weniger Zeit als die Männer, um das Interesse aufzubauen. Männerfußball gibt es in Ewigkeiten, Frauenfußball ist jetzt so richtig langsam am Kommen. Es gibt einen Nachholbedarf, bin ich mir bewusst. Aber die Medien haben einfach so tun, wie wenn wir jetzt einfach alle kein anderes Thema mehr hätten, weil sie kein anderes Thema mehr hatten. Aber das ist, glaube ich, politisch gewollt gewesen, es ist politisch opportun gewesen, dem Zeitgeist geschuldet, die Frauenfußball jetzt auf den Podest zu lupfen. Aber der Hansli Müller von nebenan, der Schreinermeister, der am Mittag gegessen hat, ins Dorfcafé, der hat nicht über die gestrige Partie geredet. Und mein Nachbar hat auch nicht den Grill angeworfen und den Fernseher rausgeschleppt. Das ist so nicht passiert in der breiten Bevölkerung. Darum finde ich, ist es ein schön gefährlich.
Ich würde doch noch ein bisschen ein Loblied auf die Schweiz haben, weil ich glaube, die Organisation, da kann man die Schweiz loben. Das ist gut durchgeführt gewesen. Ich glaube, auch eine gute Visitenkarte gewesen. Man hat sich als Gastgeber präsentieren können. Und das will ich wie nicht unerwähnt lassen. Was mich darum umgestört hat, war das Gedöns, weil es ist ja Frauen-EM. Und dann hat man immer so ganz lustige Einfälle gehabt, was man noch dazu machen muss. Und wir haben beim Nebelspalter schon anfangs EM drüber geschrieben, aber einfach, dass das nicht vergessen geht. In der Stadt Zürich und im Kanton Zürich hat man 15.000 Franken für Begleitprogramm, also pro Begleitprogramm, gezahlt. Und das sind so gute Sachen gewesen, wie ein Workshop gegen intersektionale Diskriminierung, eine Soloshow über ADHS-Gleichstellung und EM25 oder auch, wie man Fangesang kann umschreiben. Und dann muss ich auch sagen, es wäre gut gewesen, wenn wir einfach mal sagen könnten, es wird Fußball gespielt, mehr nicht, es hat keinen politischen Aspekt, wir lassen all die politischen Diskussionen weg, schauen den Frauen zu, wer will, und wir können uns darüber freuen, aber es ist das, was mich am meisten gestört hat, dass man immer die politische Diskussion hat mitführen müssen, dass es eben Frauen sind. Auch ja, schon angefangen mit dem Spiel, wo die Schweizer Nazi gegen die U15-Junioren ja verloren haben. Es hat die ganze Zeit so politische Noten gehabt. Das ist das, was ich würde sagen, habe ich anstrengend gefunden.
Ja, dann spiele ich halt gleich nochmal das Spiel verderben. Und die ewige Unke, wo ich ja sowieso bin, habe ich auch einige Mal gelesen, dass die Schweiz eine grossartige Visitenkarte sich erworben hat als Organisatorin von diesen Spielen. Und du hast das jetzt auch nochmal gesagt. Das ist sicher so. Nur, jetzt sind wir mal ehrlich, die Schweiz ist bekannt als jemand, der so Zeug gut kann. Wir sind Tüpfelscheisser, wir sind zuverlässig, wir sind rechtzeitig, wir haben es im Griff. Also ich glaube, das ist nicht etwas, was die Schweiz der Weltöffentlichkeit muss beweisen. Wenn Uganda das jetzt durchgeführt hätte oder die Innermongolei und dann hätte alles reibungslos gelaufen, muss ich sagen, wow, da hätte ich jetzt spontan aus Klischeegründen gar nicht so gedacht. Bei der Schweiz gehst du davon aus. Aber nur schon vor zwei, drei Monate beim Eurovision Song Contest ist genau das Gleiche gewesen. Das war grandios organisiert gewesen. Ja, wir haben eine Halle können reservieren, wir haben sie können dekorieren, wir haben Kameras können aufstehen. Ist das nicht grossartig? Wahnsinn! Hey, Entschuldigung, das ist das, was die Schweiz kann. Für das, wir können stolz auf sie, gar kein Thema, aber das weiss die Welt bereits, dass wir da können. Wir sind schon bekannt als die langweiligste Buchhalternation der Welt und dass wir das können, das wissen wir.
Weißt, manchmal braucht man das anscheinend einfach in der Schweiz, dass man das ja, selber auf die Schultern kann klopfen und sagen, wie gut haben wir das gemacht.
Punkt. Alles gut, alles gut.
Ich wollte gerade sagen, wir haben dann die Woche Zeit, um über den 1. August reden. Aber für heute war das am 28. Juli Bern einfach mit dem Stefan Milius und mir, der Camille Lotte. Und damit es die Art von Journalismus überhaupt geben kann, brauchen wir natürlich eure Unterstützung. Darum dürft nicht vergessen, uns weiterempfehlen, uns hoch zu bewerten. Und wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch